Nachdem Norbert letzte Woche unsere Predigtreihe über unsere sechs großen runden Fenster mit der Geschichte der Bekehrung von Saulus beendet hat, gehen wir in den nächsten Wochen wieder nach den empfohlenen Texten der Landeskirche. Und da kommt heute ein spannender Text aus dem Markus-Evangelium. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einen rechts von dir, den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke. Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 Jünger hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und die große Erwartung ist ja die, dass der Messias sich in Jerusalem offenbart. Und Jesus spricht über die Zukunft und sagt seinen Jüngern, dass er, anders als sie es vielleicht erwarten, sterben wird. Wie kommen also diese beiden auf die Idee und Jesus danach zu fragen, wie sie auf dem Ehrenplatz sitzen können? Haben Sie nicht mitgekriegt, dass Jesus Ihnen gerade gesagt hat: Ich werde leiden und sterben? Statt sich über das Leiden und Sterben Jesu Gedanken zu machen und sich darauf innerlich vorzubereiten, leiten Sie ein Gespräch ein, ungefähr so, wie wenn du zu deinem Chef oder Chefin gehst und um mehr Gehalt bittest. Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken: ganz normale Menschen ihrer Zeit. Die Brüder sind einfach ganz normale Menschen und ganz normale Menschen ihrer Zeit. Und wir alle wollen an der einen oder anderen Stelle einmal wichtig sein. Manche drückt es mehr, manche weniger, aber uns allen tut es gut, wenn wir irgendwo mal wichtig sind. Und wenn es nur die 5 berühmten Minuten des Ruhms sind. Und dafür sind viele Menschen viel bereit zu tun. Jakobus und Johannes versuchen einfach nur, ihre Chance zu ergreifen. In den beiden anderen synoptischen Evangelien wird davon erzählt, dass es die Mutter von ihnen ist, die sagt: Mensch, Jungs, kommt, ihr müsst mal, ja, da muss mal was vorwärts gehen. Ihr habt die Gelegenheit, ihr seid bei Jesus, dem kommenden Messias, und ihr müsst jetzt versuchen, den Job zu kriegen. Ihr seid 12 Jünger, aber es gibt nur 2 Plätze. Also haut rein. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Startet sozusagen eine Initialbewerbung. Ihr könntet euch jetzt bewerben auf die persönliche Assistenz vom Sohn Davids. Bevor wir jetzt vielleicht denken, boah, was für Blödmänner, und abfällig über diese beiden denken, der nächste Gedanke: echte Nachfolger. Sie sind wirkliche Anhänger Jesu, so wie alle anderen auch. Sie sind genauso wie die anderen von ihm selbst berufen. Sie haben alles gesehen und gelernt, was es bei Jesus so zu sehen und zu lernen gab. Sie erscheinen uns vielleicht ein bisschen arrogant, wenn sie ganz einfach antworten, wenn Jesus sagt: Könnt ihr das? Klar, können wir. Kein Problem. Denn es ist klar, dass Jesus mit der Taufe und dem Becher seinen Tod und die Qualen, die er durchleben muss, beschreibt. und sie so ganz locker sagen, ja, sowas können wir auch. Aber Jesus sagt ganz deutlich, ihr werdet liefern. Ihr habt nicht einfach nur dahin gesprochen, ja, ja, können wir, sondern ihr werdet liefern. Ihr werdet das tun. Ihr werdet mir folgen bis in den Tod hinein. Also alles an diesen beiden ist super. Echte, vollständige, gute, fähige, treue Jünger. Aber, und das ist, denke ich, ein Punkt, den wir sehen müssen, auch echte Nachfolger Jesu haben ihre Macken. Haben Momente, in denen ihre eigenen persönlichen Vorstellungen sich zu sehr mit den Plänen Gottes und dem Himmelreich vermischen und es dann nicht mehr ganz klar ist, was gehört wohin. Und dann trübt sich das Bild und da mischt sich etwas ein, was nicht vielleicht wirklich die Idee Gottes ist, aber was irgendwie aus dem Herzen seiner Leute kommt. Und wenn wir das Alte und Neue Testament betrachten, dann können wir eigentlich bei allen wichtigen Personen solche Schatten sehen, wo ihre eigenen Vorstellungen sich hineinmischen in der Berufung Gottes und die dann Dinge tun, die eigentlich nicht richtig sind. Die sie aber tun können, weil sie zu so großem Anteil in dem Weg Jesu und in dem Weg Gottes gegangen sind. Und diese potenziellen Macken sind bis heute. Und wir erleben das manchmal in christlichen Bereichen, dass christliche Leiter und Leiterinnen etwas richtig dick vorwärts bringen. Und mit einer großen Vision, einer großen Energie und einer großen Autorität etwas aufbauen und entwickeln. Und ohne sie würde es das nicht geben. Aber sie haben ihre persönlichen Macken und Fehler und Schwächen und die kommen durch. Und manchmal wird man sie erst viele Jahre später sehen. Manchmal passiert etwas richtig Mieses und es wird offenbar. Und dann zerreißen wir uns in der Christenheit von der Tendenz her oft das Maul und sagen, wie kann so eine so etwas tun? Und dann lassen wir sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Wir können an dieser Geschichte sehen, dass das schon immer so war, dass Menschen, die Gott nachfolgen, immer Potenzial zu beiden haben und auch beides machen werden. Den Weg Gottes und auch Dinge, die nicht gut sind. Und nachdem Jesus sozusagen reagiert hat auf die Anfrage dieser beiden Brüder, holt er seine Jünger zusammen, ruft die anderen 10, die das so halb mitgekriegt haben, noch dazu. Und dann nimmt er sich Zeit, einmal grundlegend über die Strukturen in unserer Menschheit nachzudenken. Und ich möchte mal bitten, dass ihr das erste Bild zeigt. Das ohne Schrift am besten erstmal. Wenn es geht, da müssten 2 Bilder sein. Wenn nicht, ist es auch okay. Ich weiß nicht, wie dieses Bild auf euch wirkt. Ein Bild aus Game of Thrones. Und in Game of Thrones geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie Könige und Königinnen und Mächtige manipulieren, um ihre maximale Macht zu bekommen. Und der Thron, auf dem jetzt diese eine Person sitzt, ist zusammengeschmolzen aus den Schwertern der besiegten Könige, die vor ihm waren. Es ist eigentlich nicht sein Thron, aber das war das coolste Bild, was ich gefunden habe. Und ihr seht die Insignien, die er auf diesem Thron hat. Es ist kein Kreuz, es ist kein Reichsapfel, es ist keine Krone, es ist ein Schwert. Der Thron besteht aus Schwertern und der darauf sitzt, hat ein Schwert. Und das finde ich sehr passend zu dem Text, mit dem Jesus seinen Jüngern versucht zu beschreiben, wie es in dieser Welt aussieht. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Ich kann gar nicht beschreiben, was dieser Satz in mir ausgelöst hat. Das Erste ist, ich denke, wir wissen das alle. Wir brauchen nur in die Welt zu gucken und wir wissen es. Und wenn wir in den Geschichtsunterricht gucken, wie die Macht in den vergangenen Jahrhunderten benutzt wurde von den Mächtigen, dann bestätigt sich genau dieses Bild, was Jesus beschreibt. So wie sie auch heute Tod und Verderben über Menschen und Völkergruppen bringen. Unsere Geschichtslehre erzählt von großartigen Bauten, von wichtigen Schlachten und Kämpfen, die ausgeführt worden sind, die bis auf den heutigen Tag für uns relevant sind in unserem alltäglichen Leben. Aber all diese wichtigen Dinge sind von wenigen angeordnet worden und von vielen mit ihrem Leben und ihrem Blut bezahlt worden. Unsere demokratischen Werte, die wir in Deutschland haben, die Mechanismen, die wir entwickelt haben, sind ein Versuch, diesen Drang, diesen übermächtigen Drang der Mächtigen so zu regulieren, dass wir das Gute bekommen von Menschen, die etwas vorwärts bringen können und mit Macht umgehen können, und die negativen potenziellen Seiteneffekte auszuschalten. Regierungszeiten werden begrenzt. Alle dürfen wählen und mitreden, wer überhaupt die Macht hat. Wir haben eine Gewaltenteilung, sodass ein Kontrollmechanismus in den unterschiedlichen Kräften herrscht. Wir haben ein Demonstrationsrecht. Wir wünschen uns eine unabhängige Presse. Das alles ist kein Garant, dass es super läuft. Aber es ist quasi wie ein Sicherheitsgurt, der dir helfen kann, wenn du mal einen harten Aufprall hast. Und ich denke, wenn wir nicht von diesen mächtigen Herrschern regiert werden wollen, wie sie dort von Jesus beschrieben werden, sollten wir diese Werte hochhalten und für diese Werte kämpfen. Jesus allerdings hat da noch nach dieser Beschreibung eine viel radikalere Vorstellung im Kopf, die nicht für die Welt gilt, sondern die für sein Reich gilt, für seine Anhänger und Anhängerinnen, für Christen und Christinnen. Und seine Vision, die er für uns hat, die verändert grundlegend die Ausrichtung. Er sagt: Aber bei euch ist das nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Damit komme ich zu meinem dritten Gedanken. Das Prinzip Himmelreich. Die Regeln, die im Himmelreich gelten, sollen genau andersherum sein. Die Hierarchie ist umgedreht. Wer groß sein will, soll sich klein machen und klein sein. Wir Menschen haben unterschiedliche Ambitionen. Manche drückt es sehr stark, vorne sein zu wollen und groß zu sein. Manche fühlen sich eigentlich ganz wohl hinten. Aber prinzipiell ist es so, dass es im Himmelreich diese Ausrichtung geben soll: Wer wichtig sein will, wer gesehen werden will, Wer sozusagen vor Gott Karriere machen will, der soll den Weg des Dienens gehen. Nicht der rechte und der linke Sitzplatz neben Jesus sind der Punkt, wo du dich hinbegeben willst, wenn du nach vorne kommen willst, sondern vielleicht die Schale mit der Fußwaschung, ganz hinten rechts oder ganz hinten links. Es gibt viele tolle Bücher darüber, wie man in seinem Christsein weiterkommen kann, wie man tiefe Spiritualität finden kann. Ich glaube, ein weniger attraktives Thema ist Dienen. Ich glaube, das ist automatisch nicht so unbedingt in unserer Top Ten drin. Klar wollen wir irgendwie auch anderen helfen und sind da bereit, aber es ist nicht immer unbedingt das Tollste, was wir wollen. Aber Jesus sagt, geh diesen Weg. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das sieht aber in der Kirche gar nicht so aus. Wie war das denn in der Geschichte der Kirche mit all diesen Herrschern in der Kirche? Und es stimmt. Zum Beispiel im Mittelalter, als der Papst sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Macht war und endlich erreicht hatte, dass nicht der Kaiser dem Papst sagt, wo der Hammer hängt, sondern der Papst dem Kaiser sagt, was Sache ist. Genau in dieser Zeit gründet sich ein neuer Orden, ein neuer Glaubensorden, der Orden der Franziskaner. Der lateinische Name ist Ordo Fratrum Minorum, deswegen Franziskaner immer abgekürzt, hintendran mit OFM. Der Orden der kleineren, der geringeren Brüder. Und von dieser Bewegung ging eine sehr große Kraft auf und die sind immer noch da. Und die sind genau in der Zeit gewesen, in der es sozusagen auf anderen Ebenen genau in die andere Richtung ging. Waren diese Menschen Menschen, die genau den Text, den Jesus hier gesagt hat, gelesen und verstanden haben? Wir können daran sehen, es gibt ganz oft beides. Und sowohl wie es bei einzelnen Menschen ist, ist es auch bei den kirchlichen Organisationen vielleicht so. Diese Menschen dieses Ordens wollten dienen. Und jetzt möchte ich einen wichtigen Punkt sagen. Dienen bedeutet nicht automatisch immer die Scheißjobs zu machen. Immer das Dürfste und Unangenehmste und was ich am meisten hasse. Sondern es geht um die Herzenshaltung, dass ich prinzipiell mich frage, wie kann ich dir dienen, wenn ich einem Menschen begegne, wenn ich in ein Team hineinkomme, in eine Situation hineinkomme, wie kann ich diesem Menschen, diesem Team, dieser Situation dienen? Und damit komme ich zu meinem vierten Gedanken. Ich versuche mich, und ich hoffe, das geht nicht schief, an einem praktischen Beispiel. Maske. Ich hätte nie gedacht, dass eine Maske ein Wort sein könnte, das noch mehr Emotionen hervorruft wie die Bundesliga. Vermute ich mal so. Und ihr wisst eigentlich, nach den Regelungen der Bayerischen Kirche, des Baden-Württembergs, müssten wir hier nicht mit Maske sitzen, aber ihr sitzt alle mit Maske. Und die Frage stellt sich natürlich für uns in der Gemeinde, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann gibt es natürlich sofort Leute, die sagen, weg mit der Maske. Wow, endlich wieder singen. Wir wollen wieder lernen zu singen. Weil singen mit Maske, das ist schon wirklich echt Dienst. Da muss man schon wirklich wollen. Dann gibt es andere, die sagen, boah, hast du die Zahlen gesehen? Wir müssen vorsichtig sein. Und es gibt auch Menschen, die vulnerabel sind, die in die Gottesdienste kommen wollen. Und wenn wir alle die Masken sofort von uns reißen und keinen Abstand mehr haben, dann bleiben diese Leute weg. Aber vielleicht brauchen gerade diese Leute eine Ermutigung. Und diese Diskussion wird in allen christlichen Kirchen und in allen Gemeinschaften und in allen Vereinen und überall wird das sicherlich sein. Und Läden müssen sich überlegen, was machen wir jetzt? Geben wir dem Kunden die Freiheit oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar keine richtige hundertprozentige Antwort. Aber wenn ich so Statements lese, dann geht es sehr darum, was Leute wollen. Dass Leute sagen, boah, ich will nicht mehr vom Staat reguliert werden oder es ist immer so anstrengend oder das nervt richtig oder ich bin aber sehr vulnerabel, das ist für mich ganz schwierig. Zum Beispiel in dieser Diskussion und im Umgang miteinander ist es, glaube ich, gut und wichtig, erstmal eine Grundposition einzunehmen, die heißt, ich möchte dir dienen. Ich habe meine Wünsche, ich habe meine Ziele, aber was dient dir? Was ist für dich gut? Das ist noch keine generelle Antwort darauf, wie wir das als Gemeinde lösen. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Grundeinstellung, die wir brauchen, wenn wir friedlich und aufeinander Rücksicht nehmend handeln. Wenn wir fragen, was dient dir? Vielleicht wärst du der Letzte, der zu Jesus gegangen wäre und gesagt hätte, ich möchte rechts oder links neben dir sitzen. Vielleicht hättest du gesagt, du Jesus, wenn ich überhaupt dabei bin, dann ist schon okay. Mehr brauche ich gar nicht und irgendwelche Leute sollen ruhig rechts und links neben dir sitzen. Wenn man so rechts und links neben dir sitzt, Jesus, wird man dauernd gesehen und das will ich gar nicht. Zwischendurch will ich auch mal meine Ruhe haben oder so und chillen und mal gucken auf dem Handy, was gerade im Himmelreich abgeht. Aber wann immer wir uns überlegen, wie geht es mit unserem Christsein weiter? Wie können wir unseren Glauben entwickeln? Was bringt uns näher an Gott heran? Es gibt viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Eine ganz wichtige Möglichkeit nennt Jesus hier. Anderen Menschen dienen. Das ist die Idee, die Jesus uns nahelegt. Die Welt wird so sein, wie die Welt ist. Aber wir hier, wir sollen diesen Blick bekommen. Der Welt, in der Welt, da zählt die Macht und letzten Endes die Gier. Wir sollen bereit sein, abzugeben und zu dienen. Wie kann ich dir, Jesus, dienen? Wie kann ich den Menschen um mich herum dienen? Amen.